Hallo und herzlich willkommen zum Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Schön, dass ihr mit dabei seid und ohne vorgreifen zu wollen, ihr habt alles richtig gemacht. Denn Freunde, das wird eine richtig spannende Folge. Wie ihr wisst, haben wir des Öfteren Gäste im Haus und so auch heute. Doch heute blenden wir die Tagesaktualität mal ein bisschen aus, diskutieren ein paar grundsätzlichere Fragen und tauchen gemeinsam in ein spannendes Teiluniversum der deutschen Fußballgeschichte ein. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich wie immer mich und meinen persönlichen Fußballgott Jens Ecker. Hallo Jens.
Ui, ui, hi Nils. Oh, das ist aber nett. Fußballgott. Da sind wir schon auch wirklich ein bisschen beim Thema, ne? Weil die Fußballgötter, die ja so in den Stadien beschrien werden, das sind ja oft nicht die Filigran-Techniker oder die Torjäger, sind ja oft die Arbeiter im Team, ne, die sich für den eigenen Club den Hintern aufreißen. Und da sind wir heute beim Thema. Wir sprechen heute über das Ruhrgebiet, über den Fußball im Ruhrpott. Aber bevor wir das tun, Nils, lass uns doch mal ganz kurz noch auf unsere vergangene Folge zu sprechen kommen. Wir haben uns viel mit der Nationalmannschaft beschäftigt und wollten jetzt zumindest mal kurz darüber sprechen, wie denn unsere Tipps gelaufen sind in den Spielen gegen Luxemburg und die Slowakei.
Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was wir getippt haben. Ich weiß, dass wir beide natürlich auf 2 Siege getippt haben, ja. Aber ich glaube, du hast sogar ein relativ hohes Ergebnis gegen die Slowakei getippt.
Ja, ja. Ja, also ich möchte schon sagen, also einer von uns beiden hat schon vorher gesagt, dass Luxemburg ein bisschen enger wird und Slowakei ein ziemlich klarer Sieg. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es war,
Nils. Ich auch nicht jetzt. Ich auch nicht. Du hast, glaube ich, 4-0 sogar getippt, ne?
Ja, genau. Slowakei, und dann stand es dann plötzlich zur Halbzeit. Und es ist doch immer wieder fantastisch. Ne? Wir machen unseren Podcast und die Themen, die wir hier aufgreifen, die werden dann auch auf dem Platz sofort umgesetzt. Ne? Du hast Leroy Sané, sagen wir mal, motiviert im Podcast vergangene Woche und dann macht er 2 Tore und legt noch 1 fantastisch auf, kriegt die Kickernote 1. Also von daher alles gut gelaufen. Ne?
Und man muss ja sagen, damit ist das WM-Ticket gelöst und das ist ja schön. Wir freuen uns ja alle drauf. Um ganz ehrlich zu sein, Freunde, ich habe beide Spiele nicht gesehen. Es war mir bei beiden Spielen einfach nicht möglich aufgrund anderer Termine. Ich habe mir natürlich die Zusammenfassung dann angeschaut. Aber mindestens nach dem Luxemburg-Spiel habe ich mir dann auch gedacht, na Gott sei Dank habe ich mir das nicht angetan. Also von daher, ich freue mich jetzt auf schöne Spiele bei der WM und bin auch ganz froh, dass die WM-Quali jetzt durch ist.
Dann lass doch mal zur Tagesaktualität kommen. Wobei, du hast gesagt, tagesaktuell sprechen wir nicht, aber lass doch mal zum aktuellen Thema und zum aktuellen Gast kommen. Wir sitzen hier in einer entspannten Runde mit Hartmut Hering. Hartmut Hering hat quasi das Standardwerk verfasst oder herausgegeben, wenn es um den Ruhrpott und Fußball geht. Das Buch heißt Im Land der 1000 Derbys, die Fußballgeschichte des Ruhrpotts. Lieber Hartmut, herzlich willkommen im Stadionsprecher.
Danke, danke für die Einladung.
Ja, Hartmut, fangen wir vielleicht einfach mal mit dir persönlich an. Kannst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht ganz kurz mal vorstellen?
Ich bin Hartmut Hering, komme aus der Mitte des Ruhrgebiets, aus Gelsenkirchen, bin Sohn einer Bergarbeiterfamilie, was vielleicht fürs Thema dann auch noch wichtig sein könnte. Habe studiert in Münster, bin also aus dem Ruhrgebiet auch mal rausgekommen, danach dann wieder zurückgegangen, weil es in Münster schwer auszuhalten ist für jemanden aus dem Ruhrgebiet. Habe da Publizistik, Soziologie studiert und dann in diversen Berufen gearbeitet, als Stadthistoriker, als Buchhändler, als Projektentwickler, als Unternehmensberater im kleinteiligen Bereich. Und nebenbei habe ich eben schon immer mit Ruhrgebietsgeschichte beschäftigt. Vor allem die sozialkulturellen Entwicklungen haben mich interessiert. Und da bin ich dann irgendwann, da kommen wir gleich noch zu, denke ich, auf den Fußball auch gekommen.
Mhm. Ja, es ist ja wirklich Wahnsinn. Ich habe das Buch hier liegen bei mir. Es ist ein Mammutwerk, das muss man wirklich sagen. Und es ist absolut auf den ersten Blick, aber eben auch auf den zweiten und dritten ersichtlich, wie viel Liebe und Mühe du da reingesteckt hast. Also es sind wahnsinnig viele Texte, richtig viele schöne Abbildungen, Porträts. Also es ist wirklich beeindruckend, dieses Buch in den Händen zu halten. Und das Interesse am Fußball oder an der Geschichte des Ruhrgebiets ist ja das eine. Aber was hat dich denn dann dazu bewogen, so ein Buch herauszugeben? Also das ist ja nun gerade mit der vielen Arbeit, die damit verbunden ist, ich weiß, wovon ich spreche, aber mein Buch ist sehr überschaubar gegen deins, Hartmut. Also Was war die Motivation für dieses Buch?
Zunächst mal vorab noch, ich bin der Herausgeber, ich habe natürlich vielleicht die Hälfte selber geschrieben davon. Der Rest ist von Fachkollegen, Journalisten, Wissenschaftlern dankenswerterweise zugeliefert worden. Und ohne deren Unterstützung wäre das so nicht gegangen. Das ist euch auch klar bei der Vielfalt der Themen, die wir da versuchen abzudecken. Aber natürlich ist es ein komplexes Projekt, weil der Ruhrgebietsfußball eben auch ein komplexes Thema ist. Wie ich dazu gekommen bin, also vielleicht wie ich zum Thema auch gekommen bin, also ich bin ja, habe ich ja gesagt, aus einer Ruhrgebietsfamilie. Mein Vater hat mich, das ist eigentlich klassisch schon, damals auf den Fußballplatz genommen, gar nicht so aus Begeisterung oder zwanghaft wie das oder so normal, wie das bei anderen war, sondern eher zufällig. Bin dann bei STV Horst hängen geblieben, vielen sicherlich noch bekannt als Verein. Nicht so bekannt ist, dass STV Horst in den 20er und in den 50er Jahren auf Augenhöhe mit Schalke 04 gespielt hat, also eine richtige Größe war und dass Schalke oder Gelsenkirchen nicht immer nur Schalke-Land war. Aber das wäre vielleicht ein anderes Kapitel. Und das war die Hochzeit auch der STV und das hat natürlich eine gewisse Begeisterung erzeugt für den Fußball. Die ist dann aber wieder ein bisschen abgeklungen, weil ich mich auf andere Dinge konzentriert hatte und mich hat dann, als ich studiert habe, habe ich mich dann auf einer anderen Ebene eben an das Thema rangetastet, nämlich warum ist das eigentlich so? Woher kommt diese Begeisterung? Wieso ist das so ein Phänomen im Ruhrgebiet und anderswo? Und da, diese beiden Motivationen hatte ich im Grunde, eine persönliche und dann eher eine analytische. Und wie es konkret zu dem Buch gekommen ist, ist eher Zufall gewesen. Ein guter Bekannter von mir, der schon für den Werkstattverlag, der sich auf solche Themen ja spezialisiert hat, ist gefragt worden, ob er nicht ein Buch über Revierfußball machen möchte. Er konnte aber nicht aus Zeitgründen und hat dann gesagt, frag doch mal den Hartmut, der beschäftigt sich auch mit solchen Themen, der kann das. Und die haben mich dann gefragt, dann haben wir diskutiert und ich habe festgestellt, die hatten ein Konzept, das ich jetzt nicht mehr genau erinnere, ist auch egal, was ich nicht so sinnvoll fand. Und ich habe vorgeschlagen, was wir brauchen, ist eine Komplettgeschichte des Revierfußballs, denn alles, was es gab, waren Vereinsbiografien, Spieler, Anekdoten, so Fanberichte eigentlich noch nicht, aber so oberflächliche Zusammenstellung von journalistischen Berichten und das ging überhaupt alles nicht in die Tiefe. Und da haben wir uns gesagt, und der Verlag fand das eben auch dann letzten Endes ein gutes Konzept, da müssen wir mal analytisch rangehen und sowohl das Kleinteilige, den einzelnen Verein und die tatsächlichen sportlichen Entwicklungen, aber auch die Hintergründe versuchen abzubilden, von Anfang an das mal zu erzählen, wie hat sich das da abgespielt und warum ist das was Besonderes, warum ist die Fußballregion Ruhrgebiet einmalig in Deutschland, vielleicht sogar in Europa.
Ganz kurz, bevor wir inhaltlich einsteigen, eine Nachfrage hätte ich noch, weil es mich wirklich auch persönlich interessiert. Wie lange hat das gedauert, Hartmut? Also von dem Moment, wo dann, sagen wir mal, du mit dem Verlag gesprochen hast oder das Konzept stand, bis zu das Buch ist fertig, das Buch wird veröffentlicht.
Ich glaube so 3 bis 4 Jahre. Also die erste Auflage ist 2002 erschienen, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube so Ende der 1900er Jahre haben die mich angesprochen und dann haben wir überlegt, konzipiert und so weiter. Und die eigentliche Bearbeitung hat dann 2 bis 3 Jahre gedauert. Wobei ich sagen musste, dabei habe ich ja gearbeitet, also das habe ich eigentlich nebenbei geschrieben, wenn man so will, also nebenbei organisiert.
Krass. So. Dann lass doch mal vorne anfangen, Hartmut. Wie hat sich denn die Vereinslandschaft im Ruhrgebiet historisch entwickelt und welche Bedeutung spielte der Bergbau oder die Schwerindustrie bei der Entstehung eben der Vereine?
Sehr umfangreiche Frage.
Ja, wir starten hier richtig rein. Ja,
ich lage auch zu ausführlichen Antworten. Wenn es zu ausführlich ist, müsst ihr mich bremsen. Sehr überraschend, könnte man erstmal sagen, hat sich die Vereinslandschaft entwickelt, denn alle Welt verbindet ja den Ruhrgebietsfußball mit Arbeiterfußball. Das sind die Malocher, die da kicken und so weiter und so weiter. Nichts von alledem, sondern der Fußball im Ruhrgebiet ist wie überhaupt in Deutschland im 19. Jahrhundert entstanden als Fußball der bürgerlichen Schichten und Klassen, als Sport des gehobenen Mittelstandes, Bürgertums und so weiter, und zwar deren Kinder im Wesentlichen an den Schulen, an den Regalgymnasien. Das war auch im Ruhrgebiet so, wie im Rest Deutschland, wie in Berlin, Hannover und anderen größeren Zentren auch. haben sich die ersten Vereine vor allen Dingen in Schulen und rund um Schulen gebildet. Der erste Verein, den wir nachweisen können, ist Witten 92, also 1891 sind erste Nachweise. 92 ist dann der Wittener 92 gegründet worden als Verein, als Schülerverein im Grunde. Das war der erste Verein und der ist klassisch eben, weil es als Mitglieder hatte er halt Kinder von Rechtsanwälten, von Notaren, von Ärzten, von Angestellten, von Gemeindedienern und so weiter. Und dieser bürgerliche Fußball war auch in den ersten 20 Jahren das Einzige, was im Ruhrgebiet im Grunde Fußball gespielt hat. Die Ursprünge des Fußballs liegen ja in England genau auf demselben Level sozial gesehen. Der hat sich ja da auch erst später in die Arbeiterschaft reingearbeitet, wenn man so will, ist dann vom Mittelstand und von der Arbeiterschaft begeistert aufgenommen worden. Ähnlich war das in Deutschland auch. Die ersten Vereine haben sich im Ruhrgebiet in eben größeren Städten gebildet, vor allen Dingen in der Rheingegend, weil da der Kontakt zu England, der Kontakt zu Handelsbeziehungen und so weiter größer war und weil da die Einflüsse aus England auch stärker waren. Ja, und also Duisburg vor allen Dingen, dass dann Witten zufällig der erste Verein gegründet wurde, warum das so ist, weiß kein Mensch. Die ersten nachweisbaren Spiele überhaupt im Ruhrgebiet waren 1883-84. Das sind die ersten Nachweise, dass überhaupt Spiele stattgefunden haben, noch lange bevor Vereine gegründet wurden. Ich möchte noch eine Sache anführen, die mir immer Spaß macht, als Spekulation anzustellen. Ich vermute, dass der Fußball im Ruhrgebiet schon viel früher begonnen hat. Ich kann es leider nur nicht nachweisen. Ich nenne das immer eine begründete Spekulation. Denn schon in den 1850er Jahren, habt ihr vielleicht von gehört, ist der Thomas Mulvaney, ein Ire, ein Bergbauunternehmer, hat die ersten Zechen im Ruhrgebiet gegründet, unter anderem Zeche Hibernia in Gelsenkirchen und Shamrock in Herne. Und diese Zechen wurden wesentlich betrieben von Engländern, englischen Arbeitern und englischen Ingenieuren vor allen Dingen. Und damit die da arbeiten konnten, wurden sogenannte Engländerkolonien eingerichtet, also Wohnsiedlungen gebaut für die. Und die haben dann da gewohnt und die haben, das ist nachweisbar für andere Betätigungs- und Sportarten, die haben natürlich auch ihre Freizeitgewohnheiten mitgebracht. Die haben zum Beispiel Pferderennen veranstaltet, hatte mal wie eine Pferderennbahn in Kastrop gebaut. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht auch einen Fußball aus England mitgebracht haben. Es gibt nur keinerlei Nachweise darüber. Trotz intensiver Suche haben wir nichts gefunden. Vielleicht findet noch mal irgendein anderer späterer Magisterstudent oder so, was der mal richtig tief gräbt in den Lokalarchiven. Mal sehen, würde mich freuen. Also der Fußball im Ruhrgebiet hat wahrscheinlich die längere Tradition. Das hat aber keine Beziehung zu den Deutschen gehabt, weil die dann nicht den übernommen haben. Die Deutschen haben das mitbekommen eben durch Engländer, durch Touristen, durch Reisende und durch Lehrer von den Realgymnasien, die nach England gefahren sind und dort das erlebt haben und begeistert zurückgebracht haben, weil der Fußball ihnen pädagogisch sinnvoll erschien. Das waren die ersten Vereine, die sind dann in Dortmund 95, SC 95 zum Beispiel oder Preußen, Duisburg oder so weiter um die Jahrhundertwende entstanden. Diese Vereine haben den Ruhrgebietsfußball, wie schon gesagt, bis in die 20er Jahre sportlich dominiert. War aber natürlich, muss man dazu sagen, ein absoluter Minderheitensport. Absolut. Ich benenne das immer den Trendsport der Jahrhundertwende, der vorletzten, weil das so eine Art Selbstdarstellungssport für die jungen Leute war. Das war eine kleine innere Opposition gegenüber dem wilhelminischen Geist, gegenüber dem Angepassten, gegenüber dem Militaristischen. Und es war eine Sympathiebekundung für den Kapitalismus, wenn man so will, für das dynamische Prinzip des Kapitalismus, für das Wettbewerbsprinzip, für das Leistungsprinzip. Denn alles das gab es in Deutschland so nicht. Es gab ja noch nicht mal Sport in Deutschland. In Deutschland wurde geturnt, in England wurde Sport gemacht als Wettbewerbsbetätigung. Das kannten die Deutschen überhaupt nicht. Und das war dann im wilhelminischen Bürgertum nicht sehr gut angesehen. Deshalb hatte man eine schöne Oppositionsposition als Jugendliche, als Mittelstandsjugendliche. Und das ist wichtig auch für die Identifikation der Leute gewesen, glaube ich. Das waren die Vereine, das waren also kleine Vereine. Keine Arbeiterjugendlichen, nichts. Das ist wichtig zu wissen. Warum? Zum einen, weil diese Vereine überhaupt gar keine Arbeiterjugendlichen aufgenommen hätten. Das waren sozial exklusive Kreise, so wie heute vielleicht noch ein Golfclub oder so etwas oder ein Segelclub. Kein Gedanke, dass irgendein, minder bemitteltes Arbeiterkind da hätte aufgenommen werden können, schon von der sozialen Schichtung her. Und zweitens, die Arbeiter kannten den Fußball überhaupt noch gar nicht. Die waren damit noch nicht in Berührung gekommen, weil in den Schulen, die die Arbeiterkinder besuchten, wurde geturnt, wenn überhaupt Sportunterricht stattfand. Die Schulen waren schlecht ausgestattet. Die wurden im Grunde dazu gedrillt, dass sie arbeiten gehen sollen später und zum Militär. Gespielt wurde dort nicht. Und deshalb wurde auch das Fußballspiel als eins von vielen Ballspielen, die in den Schulen in den Realgymnasien angewandt wurden, kannten die überhaupt gar nicht. Und die sind dann erst, das ist eine Vermutung, aber ich denke, die ist begründet, die sind dann erst mit dem Fußball der Arbeiterkinder überhaupt in Berührung gekommen, als nach der Jahrhundertwende ab 1902 regelmäßige Ligaspiele stattfanden, der ersten bürgerlichen Vereine, unter anderem auch also Dortmunder SC oder Schalke 96, hat nichts mit Schalke 04 zu tun. Schalke 96, eine Gründung beim Realgymnasium, beim Schalker Gymnasium zum Beispiel. Daher wieder diese Schulanbindung. Und als diese Vereine dann ihre ersten Ligaspiele ausgetragen haben, wurden halt auch regelmäßige Möglichkeiten gegeben, dass man sich das mal anguckt, dass man zufällig auf ein Fußballspiel steht. Und so sind, glaube ich, Kinder aus dem Arbeiterbereich, und es waren vor allen Dingen erstmal die Kinder, mit dem Fußball in Berührung gekommen und haben das dann, so gehe ich davon aus, ihren größeren Brüdern erzählt. Und die haben gesagt, boah, was ist das denn? Das müssen wir uns mal anschauen. Und das hat die damit gepackt. Ja, der Virus ist also schnell übergesprungen, weil das bestimmte Bedürfnisse, psychische und auch körperliche, erfüllt hat, auf die wir vielleicht noch kommen können, die das bei denen absolut befriedigt hat, besser als jede andere Sportart oder jede andere Bewegungsform. Und die haben dann mit Unterstützung auch Erwachsener die ersten Arbeitervereine gegründet. Das war aber erst Anfang des Jahrhunderts, des 19., 20. Jahrhunderts. Also Schalke 04. Die ersten Vereinsgründungen auf Arbeiterebene.
Da sind wir jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts und ich meine, da passiert natürlich jetzt relativ viel in den Folgejahren. Wir haben vor allem dann natürlich zwei große Kriege, die deutsche Geschichte da maßgeblich erschüttern. Das kann man jetzt wahrscheinlich in wenigen Sätzen schlecht zusammenfassen, Hartmut, aber wie hat sich denn das dann weiterentwickelt bis, sagen wir mal, nach dem Zweiten Weltkrieg?
Man kann das vielleicht kurz machen, indem man sagt, bis zum Ersten Weltkrieg hat der Fußball auch im Ruhrgebiet von der Menge der Spielenden und vor allem von der Zuschauerzahl her überhaupt keine Rolle gespielt. War ein absoluter Minderheitensport. Es gab eben diese bürgerlichen Vereine, es waren aber ein paar. Und es gab einige wenige Arbeitervereine schon. Beide hatten aufsteigende Tendenz vor dem Ersten Weltkrieg, aber es war ein absolutes Minderheitenereignis, das im Grunde niemanden interessiert das. Das hat sich fundamental geändert mit dem Ersten Weltkrieg. Der war wie so ein Katalysator, weil das Militär vorher schon, ich glaube ab 1910, den Fußball als Bewegungsform, als Sportart für das Training der Soldaten entdeckt hatte. Wenn man sich das Persönlichkeitsprofil von einem modernen Soldaten, einem Bewegungssoldat, nicht der aus der preußischen Linie damals, sondern der moderne Bewegungssoldat mit dem Fußballspieler vergleicht, ist im Grunde dasselbe Profil. Es ist jemand, der mitdenkt, es ist jemand, der dynamisch handelt, der aktiv ist, der sich aber einreihen kann, der Disziplin zeigt, der absolut sich unterordnet, aber der trotzdem Ideen einbringt, der auch überraschende Feldzüge vornehmen kann und so weiter. Also es deckt sich sehr, sehr stark, körperlicher Fitness gar nicht zu reden. Es deckt sich also sehr, sehr stark und das heißt, das Militär hat den Fußball gepusht. Auch selbst die deutsche Kaiserfamilie hat den Fußball gepusht. Und der ist absolut positiv im Ersten Weltkrieg, wenn man so will, umgesetzt worden als Etappensport. Und dort haben Hunderttausende von deutschen Arbeitern den Fußball überhaupt erst kennengelernt. Und ich unterstelle auch lieben gelernt. Denn nach dem Ersten Weltkrieg hat der Fußball dann eine richtige Rekordkurve hingelegt. Er ist explodiert quasi. Überall sind Fußballvereine entstanden, in allen Arbeitervororten, aber auch durchaus im bürgerlichen Spektrum noch. Das hatte wieder mit den sozialen Konstellationen in der Weimarer Zeit zu tun, mit der Bedürfnislage der Bevölkerung auch. Können wir vielleicht noch drauf kommen. Und in den 20er Jahren ist der deutsche Fußball quasi explodiert, ist zum Massensport geworden, auch zum führenden Massensport und hat vor allen Dingen durch die Unterstützung von den Gemeinden, also Bau von Stadien, durch die Unterstützung der Presse, da ist eine richtige Sportpresse überhaupt nicht entstanden, ja, und auch durch die Unterstützung der Industrie. Und da meine ich vor allem einmal die unterstützende Industrie für die einzelnen Vereine, aber auch die Werbeindustrie für Tabak, für Alkohol, für sonst was. Selbst der DFB hat Reklame gemacht damals. Da wurde genommen, was kam. Ja, und da ist er richtig durchgestartet und ist also zum absoluten Massenphänomen und zum Leitsport in Deutschland geworden. Und das hat sich nicht verändert in der Nazi-Zeit. Im Gegenteil, ja, die Nazis haben das natürlich geschickt genutzt, auch für ihre Zwecke, um das Volk ruhig und zufrieden zu halten. Und in der Nachkriegszeit war im Grunde nochmal das gleiche Phänomen wie nach der ersten Nachkriegszeit, nach dem Ersten Weltkrieg, dass nach dem Zweiten Weltkrieg eben genau wieder diese Bedürfnislage da war, Unterhaltung, Ablenkung, ja, irgendetwas tun, sich zusammenfinden und so weiter, zusammen mit neuen Schichten, mit den Neuberg-Leuten, die kamen, das ist dann im Ruhrgebiet ebenfalls nochmal explodiert und das i-Tüpfelchen war natürlich die Oberliga West, die alles das auf den Punkt gebracht hat und zu einer lebenden Legende geworden ist. Ja, weil die einfach, das ist, wenn man im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, dann ist das so. Oberliga West ist immer noch der große Mythos hier, was Fußball angeht.
Mega spannend. Jetzt sind wir, sagen wir mal, nach dem Zweiten Weltkrieg, dann haben sich ja in der neuen Bundesrepublik neue Strukturen rausgebildet. Die Bundesliga wurde gegründet. Wie lässt sich denn erklären oder gibt es da überhaupt einen Erklärungsansatz, dass es dann manche Vereine geschafft haben, sich zu etablieren, andere eben auch nicht? Es gibt ja nun gab wahnsinnig viele Vereine da im Ruhrgebiet, gibt es sie immer noch. Aber kann man das irgendwie erklären, warum dann einige eben den Weg nach ganz oben geschafft haben, andere eher nicht?
Man kann es sich leicht machen oder man kann es auf einen kurzen Nenner bringen und mit dem schönen Satz aus dem Clinton-Wahlkampf sagen, it's the economy, stupid. Letzten Endes ist es das. Ich möchte ein Beispiel bringen, oder zwei Beispiele, muss ich wieder ein bisschen ausholen. Ein schlagendes Beispiel, was wir, finde ich, auch ohnehin behandeln sollten, sind die Zechenvereine im Ruhrgebiet. Das sind die Vereine, die in den 50er Jahren Stadtteilvereine waren. Sportfreunde Katernberg, STV Horst, TSV Malhöls, SV Sodingen, Arminia Marten und so weiter und Hamburg 07 und so weiter. Vereine, die zur damaligen Zeit mit den großen Spitzenvereinen Dortmund, Essen, also regionalen Spitzenvereinen hier, Schalke, auf Augenhöhe gespielt haben. Warum ging das? Und mit anderen Vereinen auch. Warum ging das so? Weil sie in der Nachkriegszeit in einer außergewöhnlichen Konstellation standen, weil sie nämlich durch die Anbindung an die jeweilige Zeche oder an das Montanwerk, an dem sie waren, die wurden da sehr stark gefördert und haben quasi materielle Bedingungen gehabt, die zu dieser Zeit in der zweiten Nachkriegszeit noch nicht mal die Großvereine hatten. Ja, das heißt, sie haben eine ungeheure Fußballbegeisterung erzeugt vor allen Dingen bei den Neuberg-Leuten, bei der Arbeiterschaft und haben die Fußballanhänger auf sich gezogen und sind eben teilweise an den Großvereinen auch vorbeigezogen, zumindest an Schalke 04. Dortmund ist dann eher durchgestartet und hat sich zum neuen Leitstern im Ruhrgebiet insgesamt entwickelt. Diese Vereine haben die Oberliga West mit dominiert. Sie sind aber bis zur Begründung der Bundesliga sind im Grunde dann sang- und klanglos verschwunden oder letztendlich durch die Bundesliga verschwunden. Warum ist das so? Weil sie den größeren Vereinen, den Repräsentationsvereinen wie Dortmund, Essen und Schalke, materiell nicht gewachsen waren. Ganz einfacher Grund, die Repräsentationsvereine haben schon die Unterstützung ihrer Kommunen gehabt, vorher schon und auch in schwierigen Zeiten. Auch in Zeiten, als die Kohleindustrie dann nicht mehr so fördern konnte. Die Stadtteilvereine haben kleinere Stadien gehabt. Und da die Einnahmen zu Zeiten der Oberliga West nicht mehr geteilt wurden, sondern der ausrichtende Verein die gesamten Einnahmen bekam, hatte natürlich ein Verein wie Dortmund mit 35.000 Mann in der Roten Erde bessere Karten als SV Sodingen mit 15.000 oder 20.000 Mann im eigenen Stadion. Das heißt, über die Jahre kumuliert sich das Geld an. Akkumuliert sich das Geld, ja, und da nach der Währungsreform das Geld wieder eine Rolle spielte, anders als in der unmittelbaren Nachkriegszeit, sind die kleineren Vereine Schritt für Schritt abgesackt, obwohl sie sportlich auf Augenhöhe waren, aber wirtschaftlich sind sie abgesackt, Spieler verkauft und so weiter. Und das hat letzten Endes dazu geführt, dass die Kohlekrise, die immer so als Ursache für den Abgang dieser kleineren Vereine herangezogen wird, dass die denen nur den letzten Nackenschlag gegeben hat. Die eigentliche Ursache ist diese strukturelle Benachteiligung durch diese Faktoren der Geldwirtschaft, sagen wir mal. Da konnte die Unterstützung der Werke dann auch nichts mehr retten, zumal als dann mit der Kohlen- und Montankrise die Werke kein Geld, sondern nur noch Sachleistungen mehr geben konnten. Da war es im Grunde vorbei, weil die Kleineren dann nicht mehr mithalten konnten und ihre Spieler abkaufen mussten. Sprichwörtlich sind so bestimmte Sturmreihen in kleineren Vereinen, die komplett von den Größeren weggekauft wurden. Und damit hat man natürlich die Leistungsfähigkeit genommen. Und das war der eine Grund, warum die Kleinen weggegangen sind. Und der zweite Grund war die Gründung der Bundesliga, weil in die natürlich nur wenige Große rein konnten, die dann wieder materielle Voraussetzungen erfüllen mussten, wie große Stadien, Sicherheitsvorkehrungen, Flutlicht und so weiter, dass die Kleinen da nicht mehr mithalten konnten, da quasi in die Regionalliga abgeschoben wurden und in späteren zweiten Bundesliga dann. Die sich aber von diesem Nackenschlag der 50er Jahre, da hat sich meiner Meinung nach das, wie sagt man, die Spreu vom Weizen getrennt, also nicht qualitativ, sondern finanziell, dass die sich ganz klar rauskristallisiert haben, die großen Vereine, die wirtschaftlich fähig sind, diese Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Und das waren dann die großen Repräsentationsvereine, die teilweise auch schon in den 20er Jahren als solche oder in den 30er Jahren als solche sich herauskristallisiert hatten. Das war der eine Grund, das war die erste Etappe, wenn man so will, warum die vielen legendären Vereine aus dem Ruhrgebiet, auch Erkenschwick und wie sie alle heißen, warum die heute keine Rolle mehr spielen und in den unteren Ligen dümpeln, wenn sie überhaupt noch da sind. SC Forst Emscher ist pleite gegangen zum Beispiel. Der zweite Grund ist, dass eben durch die Anforderungen der Bundesliga und durch die komplette Freigabe dann der Spielergehälter nach und nach die unter denjenigen Vereinen, die sich noch oben halten konnten, Duisburg, Oberhausen, Essen und so weiter, die noch in einer gewissen Leistungsgleichheit mit Dortmund und Schalke waren, dass die nach und nach doch abgesackt sind, und zwar vor allen Dingen durch die internationalen Zahlungen, internationale Spiele, Fernsehgelder. Da hat sich also quasi eine Schere aufgetan, sodass im Ergebnis eines langen, langen Ausdifferenzierungsprozesses im Ruhrgebiet zwei Vereine sich eben rauskristallisiert haben als Spitzenvereine, die wir alle kennen, Dortmund und Schalke. Und dass die anderen im Grunde nur noch das erste und zweite Untergeschoss bilden. Das erste Untergeschoss ist so Duisburg und Bochum, die mal so erste Liga, mal zweite Liga zumindest gependelt haben oder jetzt auch teilweise dritte. Und das zweite Untergeschoss sind dann all die anderen, die mal es noch in die obere Klasse geschafft haben, in die Bundesliga, Wattenscheid, Oberhausen und so weiter, die aber jetzt
Essen, absolut, Rot-Weiß Essen.
Jetzt zumindest wieder, ja.
Essen ist ein Sonderfall.
Dritte Liga.
Essen ist eine Sondertragödie, wenn man so will. Also die ist aber auf absehbare Zeit oder gar nicht mehr schaffen werden, da irgendwo nochmal hochzukommen oder auch nur ansatzweise auf das Level der anderen zu kommen. Das hat aber auch historische Gründe, was so die Ausstrahlung und also populär nennt man das immer so, den Mythos angeht, den Arbeitermythos. Da ist was dran, insofern, als der sich eben vermarkten lässt. Und wenn man den nicht hat, so wie Duisburg oder Bochum, dann ist man per se unterlegen. Essen hätte ihn, hat auch die historischen Erfolge, aber ist offensichtlich vereinsmäßig nicht in der Lage, die umzusetzen. Das ist aber ein anderes Thema.
Was ich super spannend finde, Jens, bevor wir jetzt gleich vielleicht noch auf ein paar soziale und gesellschaftliche Aspekte zu sprechen kommen, dass sich da ja grundsätzlich wenig geändert hat zu heute, ne? Also schon immer war die Kohle mitentscheidend dafür, wer dann eben oben mitspielt und wer auch nicht. Und da gab es noch keine Champions League.
Das war so. Wenn ich eins sagen darf, das war übrigens schon vor 100 Jahren so. Es wird immer so getan, als wenn so die Kommerzialisierung in den 50er oder später in den 60er Jahren mit der Bundesliga angefangen hat. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, sondern es sind Berichte überliefert von 1903, dass Vereine sich beschwert haben, dass der Duisburger Spielverein, das war damals die vorherrschende bürgerliche Mannschaft, im prägende Ruhrgebietsmannschaft, dass die Spieler von anderen Vereinen ziehen, nannte man das damals, also abziehen, abwerben, wobei natürlich nicht genannt wurde, was sie da geboten haben, was da unterm Tisch lang geflossen ist und so weiter. Man kann sich das denken, damals ging es ja nicht um horrende Summen, sondern vielleicht um kleines Handgeld oder Spesen oder auch eine Kiste Wein oder was. Aber das ist das Phänomen, was damals schon da war, und das konnte umgesetzt werden von den Vereinen, weil damals sich der sogenannte, oder nicht der sogenannte, der Zaun etabliert hat oder begonnen hat zu etablieren. Also ein Zaun, wenn du einen Zaun hast um deinen Platz, kannst du Eintritt nehmen. Ganz einfach. Mhm. Damit hat die Kommerzialisierung des Fußballs begonnen, und das war noch vor 1910. Um das mal ganz klar zu sagen. Natürlich in gewissen Maßen. In den 20er Jahren erste Explosion, in den 50er, 60er Jahren zweite Explosion, und heutzutage kein Kommentar.
Jetzt haben sich ja dann auch im Laufe der Jahrzehnte dann starke Rivalitäten auch zwischen den verschiedenen Vereinen im Ruhrgebiet so rausgebildet. Das ist natürlich jetzt nicht ganz neu. Also natürlich, wenn man jetzt irgendwie mal nach Niedersachsen schaut, dann ist natürlich Hannover 96 und Eintracht Braunschweig, die können sich auch nicht leiden. Und dennoch hat man das Gefühl, dass diese Rivalität im Ruhrgebiet noch mal etwas stärker ausgelebt wird. Woher kommt das? Warum ist das so?
Also, du redest über Derbys.
Ja.
Das Ruhrgebiet ist ja, wie wir das genannt haben, das Land der 1000 Derbys. Und nicht nur das Land des einen Derbys, sondern das eine Derby ist quasi nur die Spitze eines riesen Eisberges, der schon von Anfang an sich abgezeichnet oder aufgebaut hat. Woher kommt das? Weil Fußball, so glaube ich, oder ich glaube, es kommt daher, dass Fußball eben mit Identifikation, mit Identität, mit Zuschreibung zu tun hat, mit der Suche nach Heimat, wenn du so willst. Mhm. Das ist auch nichts Neues, aber das ist im Ruhrgebiet besonders ausgeprägt und besonders stark verwurzelt, weil das Ruhrgebiet ist im Grunde das Land der Heimatlosen, wenn man so will, historisch gewesen. Es hat von ein paar 10.000 Menschen abgesehen überhaupt keine Ruhrgebietler gegeben. Es sind alles Zugewanderte. Ich bin auch das Kind von Zugewanderten. Und das sind alles Menschen gewesen, die hatten keine Wurzeln und die haben neue Wurzeln gesucht. Und diese Wurzeln haben die teilweise mit Hilfe des Fußballs gefunden, weil sie in den Orten, in die sie zufällig geworfen wurden von Schicksal, weil sie dann Arbeitsplatz gekriegt haben in Meiderich oder in Langendreher oder in sonst wo. Sie kannten die Gegend nicht, sie kannten die Leute nicht, sie wurden angefeindet und so weiter und haben dann Fußballvereine gegründet, selber als Migrantenvereine damals, jetzt nicht die heutigen Migrantenvereine, sondern damals als Polen, als Masuren, als sonst was. Oder haben sich eben einem bestehenden Verein angeschlossen und haben so Identität gebildet selber erst für sich und Selbstbewusstsein erzeugt, oder haben sich an ein bestehendes Gebilde schon angeschlossen, haben gesagt, ja, das sind meine Leute, da will ich dabei sein. Ja, und daher kommt natürlich diese starke Identifikation, und daraus, weil Fußball ein Wettbewerbssport ist, ergibt sich daraus natürlich auch ein erst freundschaftlicher, aber vielleicht dann hier und da auch eben weniger freundschaftlicher Dialog mit den anderen Vereinen. Ja, dass man sagt, wir sind eben besser. Wir wollen besser sein als die.
Nennen wir es mal Dialog, Hartmut, ja. Das ist schön, ne?
Und das, also ich sage immer, das Derby ist die natürliche Bewegungsform des Ruhrgebietsfußballs. Denn man kann sich das ja nicht einfach vorstellen. Es sind, also damals wurde ja in Nachbarschaften gespielt. Es gab noch keine Ruhrgebietsderbys, weil das Ruhrgebiet im Gesamtverständnis der Menschen noch gar nicht existierte. Man hatte auch einen viel kleineren Horizont. Aber man hat eben zwischen Weimar und Langendreher gespielt oder in Kirchen zwischen Horst und Schalke oder so. Das waren Ortsderbys. Ja, und da war natürlich eine gewisse Rivalität und ein gewisser Pfeffer drin. Und der hat das Salz des Fußballs für viele halt ausgemacht, weil sie sich damit noch stärker an ihre eigene Gruppe, an ihre eigene Zeche, an ihre eigene Siedlung angebunden fühlen konnten. Und diese Derbys gab es dann natürlich nach und nach auf den höheren Ebenen mit den größeren Vereinen. Und heutzutage, dass man im Grunde nur noch von diesem einen Derby redet, leider, ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass eben diese ganzen kleinen anderen Derbys im Grunde kaputt gegangen sind durch die Entwicklung, die wir eben beschrieben haben, dass sie ihre Brisanz verloren haben, auch natürlich mit Entwicklungen, dass Menschen jetzt auch Identität und so weiter in anderen Feldern suchen. Früher war Fußball bis in die 50er Jahre fast alternativlos, vor allen Dingen für Männer, Integrationsanker im sportlichen Bereich. Und konzentriert sich das alles auf dieses Derby, was im Übrigen aber kein Jahrhundert-Derby ist. Ich mache mir immer einen Spaß draus, so Ruhrgebietsmythen auch ein bisschen zu hinterfragen. Dieses Derby als ewiges Derby gibt es nicht. Dieses Derby als das große Ruhrgebiets-Derby ist eigentlich erst in den 70er Jahren entstanden. Vorher war das eine normale sportliche Rivalität zwischen zwei Ruhrgebietsvereinen, zwischen Schalke und Dortmund. Ja, bis in die 40er, 50er Jahre war es überhaupt kein Derby, weil da gar keine Augenhöhe da war. Derby heißt ja immer sportliche Augenhöhe und regionale Zugehörigkeit oder Nachbarschaft. Und damals, bis dahin, war Dortmund eigentlich nur ferner liefen für die Schalker. Schalke war absolut dominant, das war kein Derby, das war die Schalker gegen das Opfer, gegen viele andere. Und daraus haben sich die Dortmunder in den 50er Jahren befreit, 40er schon, Westfalenmeisterschaft 47. Und ab da war es eine stärkere sportliche Rivalität. Aber zum Revierderby konnte es erst werden, als diese anderen Revierderbys, die es ja alle gab. Dortmund gegen Duisburg, Essen gegen Schalke, Dortmund gegen Bochum und so weiter. Als die ihre Bedeutung verloren hatten und die Leute nach irgendeinem anderen gesucht haben im Revier. Ja. Und das hat dann das ist dann medial projiziert worden von der Presse. Ne, und ist dann gelenkt worden, alles auf dieses Ruhrgebietsderby. Das wurde im Grunde zu so einem Hype konstruiert. Was schade ist eigentlich, weil das natürlich eine tolle Konstellation ist. Zwei Spitzenvereine in einer Region, wo gibt's das schon? Gerade vielleicht mal in Hamburg jetzt, aber das ist eben da selten. Und hier war es Standard im Ruhrgebiet. Und das ist das. Klar. Diese Kontinuität, das macht eben das Ruhrgebiet aus.
Bevor wir jetzt gleich auch nochmal im Speziellen auf Dortmund und Schalke zu sprechen kommen, glaubst du denn, dass eine Renaissance der vermeintlich kleinen Ruhrgebietsvereine möglich ist oder ist da der Zug abgefahren? Also ist das jetzt einfach durch die Schere, die das Geld jetzt einfach immer größer werden lässt, einfach nicht mehr möglich, dass jetzt, du hast Essen angesprochen, ich meine, die Bochumer kennen wir jetzt auch so ein bisschen als Fahrstuhlmannschaft. Die Schalker stehen ja gerade ganz gut da in der zweiten Liga, also was glaubst du, wie wird sich da die Entwicklung in den nächsten Jahren vollziehen, vielleicht auch vollziehen können überhaupt?
Wenn wir uns die wirklich kleineren angucken, von denen ich vorhin gesprochen hatte, die in den 50er Jahren und so weiter noch groß waren und leistungsstark waren, die jetzt alle in den Amateurligen dümpeln, überhaupt keine Chance. Da wird sich nichts tun, es sei denn, der DFB rafft sich auch auf und verändert quasi die Unterstützungsstrukturen für Amateurvereine grundlegend. Aber da glaube ich nicht dran und deshalb wird sich da auch nichts dran ändern, weil Fußball eben auch im Grunde ein kapitalistischer Sport ist, der entsprechend betrieben wird nach Geldmitteln und da gibt es überhaupt keine Möglichkeit, dass sich da was ändert. Bei der Zwischenebene, wenn man so will, also die auch ehemaligen Bundesliga-Vereine, Wattenscheid, Oberhausen und so weiter, sehe ich das ehrlich gesagt auch nicht. Zum Beispiel Wattenscheid hat ja auch wie Herne damals so ein Sponsorenmodell versucht, Wattenscheid mit Steilmann, die sind grandios gescheitert auch und das wird sich nicht wiederholen lassen und da fehlt einfach die Substanz, die ökonomische Substanz. Es fehlt aber vor allen Dingen, und das ist der wesentliche Unterschied, es fehlt vor allen Dingen das Einzugsgebiet. Durch die historische Entwicklung des Revierfußballs haben es eben Dortmund und Schalke geschafft, im Grunde das Revier und weit über das Revier hinaus als ihre Einflussgebiete auch unter sich aufzuteilen. Da ist, das heißt, wenn du auf den Parkplatz guckst von BVB oder von Schalke, da siehst du mehr Sauerland als Gelsenkirchen, ja, oder Münsterland oder sonst was. Das hat natürlich auch mit der Gentrifizierung, sage ich mal, des Fußballs was zu tun, aber vor allen Dingen damit, dass sie das geschafft haben, sich eben als landesweite Marken zu präsentieren. Die kleineren Vereine, so wie Bochum und Duisburg etwa, die als einzige, glaube ich, noch eine Chance hätten, sich da zu halten, die haben eigentlich nur ihre eigene Gemeinde als Einzugsgebiet. Wer geht denn zu VfL Bochum? Glaubt man wirklich, irgendeiner, der in Gelsenkirchen wohnt, Ausnahmen bestätigen die Regel natürlich, oder der Kassel-Brauxel wohnt oder so, der geht statt nach Dortmund, geht nach Bochum oder fährt zu Duisburg. Das wird nicht passieren. Also das heißt, die sind sehr beschränkt schon in ihren ökonomischen Möglichkeiten, zumal Zuschauereinnahmen ja heutzutage nur noch, weiß ich, 30% oder so überhaupt der Einnahmen bei den Großen ausmachen. Der Rest ist ja Fernsehen und so und Sponsoring. Aber selbst wenn es anders wäre, die hätten keine Möglichkeit, quasi mit den Großen aufzuschließen. Und schon da, schon von dieser Tatsache her, glaube ich, sind deren Möglichkeiten fast nicht da, dass die mit den Größeren nochmal irgendwann auf Augenhöhe kommen. Dass sie vielleicht sich dauerhaft zumindest in der zweiten Liga halten können, ja, glaube ich schon. Aber mehr wird nicht drin sein. Das ist so meine Prognose, aber aus den Hintergründen heraus. Die hatten es übrigens schon schwer, Bochum und Bochum nicht, die wurden ja quasi gegründet, aber Duisburg hat sich ja auch erst in Duisburg überhaupt durchgesetzt und gegen andere Vereine. Und beide hatten es in ihrer eigenen Stadt schwer, sich als Stadtverein überhaupt wirklich zu etablieren und angenommen zu werden. Mhm. Das ist in Dortmund natürlich ganz anders mit dieser unglaublichen Lokalidentität und in Schalke eben auch mit dieser fast ans wahnhafte grenzenden Begeisterung für den Verein. Ja, ich meine das nicht negativ. Also diese grenzenlose Treue da bei vielen, das ist eben in den beiden Städten ganz anders. Ja? Oberhaupt kann ich nicht so beurteilen, aber die kleineren werden keine Rolle mehr spielen und meine Prognose ist, dass Bochum und Duisburg maximal so zwischen erster und zweiter Liga pendeln werden, aber ich glaube, sie werden sich eher in der zweiten Liga langfristig wiederfinden. Und was das Spitzenduo angeht, ist natürlich schade, dass es im Grunde im Moment kein Spitzenduo ist. Schalke hat das Potenzial, um natürlich wieder nach oben zu kommen. Ich sehe aber offen gesagt, dass Dortmund schon wie seit den 50er Jahren im Ruhrgebiet langfristig die Nase vorn haben wird. Während Schalke eben die ersten 20 Jahre, so ab den 1920er Jahren dominiert hat, bis Mitte der 40er hat Dortmund dann den Staffelstab übernommen und ist an denen ökonomisch und auch, was so die Ausstrahlung angeht, vorbeigezogen. Wir sind zwar in Deutschland nur, sage ich jetzt mal, leider die Nummer 2, aber im Ruhrgebiet auf jeden Fall dauerhaft die Nummer 1, so sehe ich das. Schalke habe ich nur eine leise Hoffnung, dass die nochmal auf genau dieselbe Augenhöhe auffließen werden wie BVB, was eigentlich fürs Ruhrgebiet natürlich zu wünschen wäre, nicht nur im Interesse des Derbys, sondern der Gesamtausstrahlung der Region.
Aber es sind ja immer mal Phasen möglich, ne? Also wir erinnern uns an die Eurofighter, da gab es ja mal so eine Phase, wo die Schalker mal gefühlt oben auf waren und zumindest stehen sie ja jetzt, glaube ich, aktuell auf dem zweiten Platz der zweiten Liga, also der Aufstieg ist durchaus wahrscheinlich und dann kommt da ja wahrscheinlich wieder ein bisschen was auch in Schwung. Das wird dann auch für die Sponsoren wieder noch interessanter, wenn Schalke wieder erstklassig ist. Und na,
ist richtig. Hartmut sieht immer noch skeptisch aus, wenn ich das an unsere Hörer mal weitergeben darf.
Ich sehe skeptisch aus, nicht weil ich denen das nicht gönne. Ich bin ja schließlich Gelsenkirchener.
Ja.
Sondern wenn man sich die Entwicklung des Fußballs und der Gründe, warum er sich so entwickelt hat, eben anschaut, dann hat man da Zweifel. Weil selbst wenn Schalke in die erste Liga wieder aufsteigen wird, ja, wer würde dann wagen, also klar, dann wäre es wieder das Derby und so weiter, aber wer würde wagen zu sagen, dass sie dann mit Dortmund wieder auf Augenhöhe spielen? Schalke ist immer noch so schuldenbelastet und Dortmund hat es so gut geschafft, sich da rauszuarbeiten, das ist schon wieder fast ein Klassenunterschied. Das darf man nicht verhehlen. Also der Schein spricht dagegen, aber wenn man das mal näher analysiert, glaube ich, kommt man dahin. Und ich bedauere das sehr, um das nochmal zu betonen, weil es für mich nichts Besseres gab als diese Doppelspitze im Ruhrgebiet. Ja, das ist historisch einzigartig in der ganzen Welt, glaube ich, oder fast, vielleicht Südamerika oder so ausgenommen oder London, aber für Deutschland auf jeden Fall.
Mhm. Du hast es ja eben schon erwähnt, Nils, 97 gewinnt Schalke den UEFA Cup und Dortmund die Champions League. Da war quasi der Ruhrpott in Europa Spitze. Ja. Ja. Wäre ja schön, wenn sich zumindest wieder ein bisschen in diese Richtung entwickeln würde, Hartmut.
Ja, ja. Das hat ja übrigens auch der Franz Beckenbauer damals zugegeben. Ne? Hat das endlich auch gemerkt, dass das Herz des Fußballs im Ruhrgebiet spielt. Und das was ich auch noch gerne erwähnen möchte, ist, dass das meiner Meinung nach auch der Grund ist, also nicht Franz Beckenbauer, aber dieser Eindruck, den auch diese Erfolge hinterlassen haben, dass das Fußballmuseum, was wir ja in Dortmund haben, dass das ins Ruhrgebiet kommen muss. Das ist ja nicht selbstverständlich gewesen, sondern da wurde lange umkämpft. Man hätte es ja auch in Frankfurt, in Nürnberg, ja, alte historische Siegerstadt, Berlin und so weiter ansiedeln können. Warum hat man das Fußballmuseum ins Ruhrgebiet gebracht, quasi in die Provinz? weil man als DFB, als Fußballöffentlichkeit, ich glaube, man konnte nicht anders, weil man anerkennen musste, dass das diese Region einzigartig ist. Es ist eben keine Stadt mit ein, zwei großen Vereinen, so wie in Nürnberg Fürth oder Berlin oder Hamburg oder so, sondern es ist ein Netzwerk von Vereinen, von Hunderten von Vereinen, vielleicht sogar Tausenden von Vereinen, die eine Pyramide aufgebaut haben aus, wenn man so will, als Basis die ungeheure Fußballbegeisterung der Leute, dann viele, viele kleine Vereine, die größeren, die mittleren, dann die obere Ebene und dann die Spitze. Und die Spitze ist eben nur der Ausdruck dessen, dass es diese Begeisterung hier im Revier gibt. Und ich glaube, das hat in Deutschland eben auch niemand mehr bestritten dann, dass das hier etwas Besonderes ist. Ohne das zu überhöhen, ne? Wir will das nicht übertreiben, aber wenn das sogar der DFB anerkennt, der sicherlich bessere Connections nach München oder Frankfurt hat, dann will das schon was heißen.
Echte Liebe. Ich denke an echte Liebe, die man da aus Dortmund immer verspürt. Hartmut, auch wenn ich die Antwort mir fast denken kann, muss ich dich noch fragen, wenn es eine Sache im modernen Fußball geben würde, die du ändern könntest, gerade mit Blick vielleicht auf den Ruhrgebiet-Fußball, was wäre das?
Naja, aus dem, was ich gesagt habe, kann man ja schon schließen, dass ich glaube, dass so das, wenn man so will, das Grundübel, also der größte Promoter des Fußballs ist natürlich auch die Wirtschaft gewesen und die wirtschaftlichen Verhältnisse, aber es ist auch das Grundübel, dass sich das Ganze eben in diesen Bahnen abspielt und dass die wirtschaftliche Lage der Vereine so wesentlich den Fußball mitbestimmt. Es ist eben leider das Geld, was die Tore schießt. Und insofern wäre es schön, wenn man das ändern könnte. Ich habe aber keine Vorstellung, wie man das machen kann, weil dieser Sport ist ja Teil einer kapitalistischen Gesellschaft und er ist wahrscheinlich deshalb verdammt dazu, eben so organisiert zu sein, wie auch diese Gesellschaft nach Gewinnprinzipien und so, selbst wenn es selbstverwaltete Vereine sind. Aber wenn die schon an der Börse spielen, dann sagt das natürlich was aus, so wie Dortmund. Und das zu ändern wäre ein interessantes Gedankenexperiment, aber ich sehe da keine Option, wie das passieren könnte. Wie gesagt, die einzige Chance, die ich sehe, dass man ein bisschen an der Basis was ändert, wäre, dass die kleineren Vereine stärker unterstützt würden oder dass Schutzmechanismen eingezogen würden oder so. Aber auch das ist wahrscheinlich illusionär, weil ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Und vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, welche Interessen dem da entgegenstehen. Ja, und dass der große Sport eben, den wir auch alle lieben, ist ja auch klar, wir gucken auch gerne Champions League und sowas alles, den Spitzensport, der eben nur möglich ist, weil die alle teuer bezahlt sind und nur die Besten da spielen können, den wollen wir auch nicht missen. Ja, und ja, also es ist ein Teufelskreis, aus dem ich da keinen Ausweg sehe.
Aktuell. Aber was ich wirklich auch interessant finde in dem Zusammenhang, was du geschildert hast, welche Auswirkungen die Gründung der Bundesliga dann auch auf die kleineren Vereine hatte oder die Vereine, die ja dann gar nicht zu dem Zeitpunkt so klein waren, aber dann eben immer kleiner gemacht wurden. Wenn man dann nochmal an die Pläne der Super League denkt, die es ja gab mit den besten Vereinen aus Europa, also da kann man sich ja auch nur ausmalen, dass das dann auch wieder extrem negative Konsequenzen eben auch für alle anderen hat, die dort eben nicht mitspielen, weil es natürlich dann wieder mehr TV-Gelder für die Großen gibt und das Geld fällt halt immer auf den Haufen, der schon am größten ist. Und dann ist das eben, vor allem sind das die Bayern natürlich in Deutschland und noch eine Handvoll anderer vielleicht. Aber das finde ich halt wirklich spannend, dass man gerade an dieser Entwicklung der Bundesliga, dass er sich ja eigentlich wunderbar ausmalen kann, dass das nichts Gutes sein kann. Widersprecht mir gerne, wenn ich das falsch sehe.
Die Bundesliga ist eigentlich eine gute Sache. Die Leistungskonzentration hat ja schon sehr früh eingesetzt. Also es muss natürlich auch Spitzenligen geben. Ich denke, das ist bei so einem leistungsorientierten Sport wie Fußball naturgegeben, wenn man so will. Alles andere wäre seltsam, wenn sie alle immer nur auf regionaler Ebene so rumdümpeln würden. Das ist normal, aber die Entwicklung, wenn du das ansprichst, diese Spitzenligen, die dienen eben nicht mehr der Förderung des Sports, der Sportbegeisterung, sondern ist ein reines Wirtschaftsprodukt. Ja, wie ja viele Dinge, die die FIFA oder UEFA tun, auch nur noch reine Wirtschaftsprodukte sind und Ideen, mehr Geld zu verdienen und generieren. Ja, es hat nichts mehr damit zu tun, den Sport zu fördern. Was könnte man da noch alles machen bei der Sportförderung, bei der Jugendförderung, bei der Mädchenförderung und so weiter? Das wird aber alles nicht gemacht, sondern man überlegt, wie man noch aus den großen Vereinen, aus den Fernsehgeldern noch mehr rauspressen kann. Das ist das Absurde und das hat sich so übersteigert, dass ich bisweilen sage, dass das, was wir jetzt erleben, eigentlich kein Fußball mehr ist, beziehungsweise nicht der Fußball, so wie er mal entstanden ist oder wie wir ihn alle lieben, oder ich habe vorhin vom Mythos Oberliga gesprochen, den alle geliebt haben, weil das noch halbwegs authentischer Fußball war, auch wenn der auch schon natürlich ökonomisch deformiert war. Aber da haben noch Leute aus dem Stadtteil für den Stadtteil gespielt. Ja? Hm. Etwas, was seit der Bundesliga nicht mehr, es im Grunde nicht mehr gibt. Ausnahmen bestätigen wieder die Regel. Sondern es geht nur noch nach dem ökonomischen Ertrag. Und das ist im Grunde, das verzerrt oder pervertiert eigentlich den Fußballgedanken. Denn Fußball ist eigentlich ein Spiel, was wir ausüben, weil wir, eine Auszeit vom Alltag suchen, ja, aber nicht, weil wir dafür noch bezahlen wollen, weil wir dafür noch andere bereichern wollen, sondern wir wollen Spaß haben miteinander. Und seitdem das nicht mehr das Leitprinzip ist, ist der Fußball auch pervertiert. Das wiederum andere Perverse ist, dass wir trotzdem diesen pervertierten Fußball lieben. Natürlich alle miteinander, ist auch klar. Also da sind wir selber ja, und deshalb weiß ich da auch keine Alternative, keine Lösung. Es wäre sicherlich dankenswert, wenn sich mal ein paar schlaue Leute da zusammentäten und da wirklich mal ein Konzept erarbeiten, wie sowas gehen könnte und das dem DFB unterbreiten, der es dann natürlich ablehnen wird.
Und ich glaube, das ist ja auch das Hauptproblem, dass sich der DFB da ja auch nur in einem Kosmos bewegt, der sich FIFA nennt. Ich habe gestern gesehen, dass Gianni Infantino bei Donald Trump war und ich habe gedacht, so muss ein richtig schlechter Witz beginnen. Also die zwei passen halt auch wunderbar zusammen, kann man sagen. Und diese Perversion, die du angesprochen hast, da personifiziert in zwei Gestalten. Ja, ich fürchte auch, das werden wir wohl nicht ändern können. Wir können uns an dem erfreuen, was wir haben, aber ich finde es zumindest gut, dass es ja hin und wieder dann auch Initiativen von den Fans gibt, die dann ihre Stärke auch ein bisschen ausspielen. Jens, wir haben kürzlich drüber geredet, über das geplante La Liga-Spiel, was da in Florida ausgetragen werden sollte, wo es da dann auch Proteste gab von Fanseiten, aber auch von der Spielerseite. Ich glaube, auch die Spieler sind da ja gefragt, damit zumindest die Schraube nicht immer noch weiter und noch weiter und noch weiter gedreht wird.
Ja, wann habe ich das gelesen? Vor 2-3 Tagen gab es in Leipzig eine große Demonstration von Fanverbänden, Ultras und so weiter. Sehr gut besucht, sehr erfreulich, dass sie sich in dem Falle gegen Repression, Kontrolle, Reglementierung und so weiter in den Stadion durch den Staat und diese ganzen Mechanismen, die da eingezogen werden sollen, wehren. Aber sie wehren sich ja eben auch bisweilen blauäugig und ein bisschen sehr romantisierend gegen die Kommerzialisierung, gegen die Pervertierung des Fußballs, nur noch als reines Massenprodukt der Unterhaltungsbranche. Das ist im Grunde aber der richtige Ansatz, weil man sagen muss, wir müssen, wenn wir schon Unterhaltungsbranche sind und wenn wir schon kommerziell arbeiten, dann darf das aber nicht absolut den Fußball und die Köpfe aller Beteiligten dominieren. Sondern dann müssen gewisse Freiräume erhalten bleiben. Und man darf bestimmte Dinge eben nicht tun oder man sollte sich bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen auch verweigern, so wie Donald Trump zum Beispiel, und dem eben nicht die Hand geben. Da gibt es halt Grenzen. Ja, und das sollten eigentlich die Vereine besser beherzigen. Sie sollten gerade die Ruhrgebietsvereine, ihre Arbeitergeschichte, die ja eigentlich eine positive Entwicklung ist, dass Menschen sich selbst organisiert haben, um ihre Interessen auszudrücken und gegen die herrschende Moral auch anzugehen, das sollten sie nicht nur noch als Marketinginstrument nutzen. Ja, es ist ja heute nur noch quasi ein Verkaufsargument. Wir sind die Knappen, wir sind die Malocher-Clubs und so weiter. Aber es hat keine echten inneren Konsequenzen mehr. Das ist sehr bedauerlich und die Fans fordern das eigentlich ein, dass das zumindest ernst gemeint ist, dass das beim Wort genommen wird, dass es da noch Werte gibt, die gehalten werden müssen. Und das finde ich halt positiv und das finde ich unterstützenswert. Das gibt mir dann auch Hoffnung, dass es solche Leute gibt, die nicht nur ins Stadion gehen und eine Karte für 50 € kaufen oder so oder in England vielleicht für einen doppelten Preis, wo sich dann der normale Fußballbegeisterte gar nichts mehr leisten kann, dass die also noch mit Anspruch ins Spiel gehen, dass sie noch was anderes mitbringen, als nur, dass meine Mannschaft gewinnt, sondern dass der Fußball insgesamt eine ethische Zone ist auch, die bestimmte Werte des Fairplay allen gegenüber mit sich bringen sollte, die man einhalten muss, auch als Spitzenverein. Ja, ich denke, die großen Vereine in Deutschland, die haben das durchaus verstanden. Die halten sich da dran, gerade auch, muss ich auch sagen, denke ich, gerade auch die Bayern, Dortmund und Schalke, ne, die da einiges für tun. Aber das ist eben immer noch nicht selbstverständlich, ja, und auf internationaler Ebene schon gar nicht.
Ich finde, viel besser können wir doch gar nicht enden. Mit diesem wunderbaren Appell und mit diesem Lob für Bayern München. Ja, du weißt, ich bin Bayern-Fan, Hartmut. Also, Hartmut, super, super spannend, wirklich. Ich habe das Gefühl, ich bin viel schlauer geworden in der letzten Stunde und das ist super interessant gewesen, diese Entwicklung wirklich von den absoluten Anfängen in Deutschland bis heute mit dir nachzuvollziehen. Also, much appreciated. Vielen, vielen Dank, lieber Hartmut.
Gern geschehen. Danke für die Einladung.
Wir schauen mal. Ja, also das dürfen wir noch verraten. Hartmut ist gerade auf Kreta und wir haben schon gesagt, nächstes Jahr bin ich auch da. Vielleicht sehen wir uns dann wieder. Jens möchte gerne eine Sonderfolge über den kretischen Fußball nächstes Jahr hören. Wir schauen
auf
mal.
Auf jeden Fall. Ja. Die Kommunikation im kretischen Fußball, Nils. Das wäre doch mal eine Folge.
Um Gottes Willen. Da muss ich mir erst mal ein halbes Jahr einlesen, glaube ich.
Möglicherweise.
Ja, also Hartmut, tausend Dank. Richtig, richtig spannend. Und ich bin mir sehr sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier auch gebannt eine Stunde vor den Empfangsgeräten saßen, die es ja gar nicht mehr gibt, vor den Handys, wo auch immer. Ihr Lieben, wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Und bis dahin, ja, macht's doch einfach so wie der Fußball im Ruhrgebiet. Bleibt kämpferisch, bleibt begeistert und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.